Der Mann, der der Geschichte als Ramses der Große bekannt ist und zu Lebzeiten einfach Ramses genannt wurde, wurde im späten 14. Jahrhundert vor Christus geboren. Gelehrte gehen davon aus, dass er höchstwahrscheinlich im Jahr 1303 vor Christus das Licht der Welt erblickte. Doch es gibt keine gesicherten Informationen über sein genaues Geburtsdatum. Sein Vater stammte aus einer führenden aristokratischen und militärischen Familie, die vermutlich aus dem Norden Ägyptens, wahrscheinlich aus einem der zahlreichen befestigten städtischen Zentren des Nildeltas, kam. Sein ursprünglicher Name ist unklar, doch später wurde er als Seti der Erste bekannt, wie wir noch sehen werden. Ramses Mutter war Tuja, die Tochter eines Militärs namens Raya und damit selbst Mitglied der ägyptischen Militäraristokratie. Ramses wurde in eine Welt hineingeboren, die sich gerade in einer der ersten goldenen Epochen der Antike befand. Es war die Hochphase der Bronzezeit, in der sich mächtige, zentralisierte Staaten in vielen Teilen des östlichen Mittelmeers und des Nahen Ostens herausgebildet hatten. Die griechische Welt war von Mächten wie den Mykenern auf dem Festland und den Minoern auf der Insel Kreta dominiert, und zu dieser Zeit begannen sich komplexe literarische und künstlerische Gesellschaften zu entwickeln, die die antike Welt für Jahrhunderte prägen sollten. Im heutigen Türkei war das mächtige Hethitische Reich entstanden, das auf der Stadt Hattusa basierte. Kurz vor Ramses Geburt hatte es begonnen, Teile des Levante und Mesopotamiens zu erobern und war damit der bedeutendste Rivale Ägyptens in der Region. Weiter südöstlich existierten in Mesopotamien und Persien mehrere bedeutende Staaten, insbesondere das Babylonische und das Assyrische Reich. Jeder dieser Staaten war wohlhabend, verfügte über komplexe Bürokratien und war in einen intensiven Handel mit der gesamten Bronzezeitwelt involviert. Ein Händler oder Kaufmann in einer Stadt wie Tyros oder Sidon im Levante des 14. Jahrhunderts vor Christus konnte beispielsweise Keramik aus Knossos auf Kreta, Olivenöl aus Athen in Griechenland, Papyrus aus Ägypten und Textilien aus Mesopotamien und Persien kaufen und verkaufen, alles gehandelt in Kupfer, Gold und Silber, die aus Gebieten wie Westanatolien unter hethitischer Kontrolle oder Zypern, einem wichtigen Zentrum der Kupfergewinnung, stammten. Kupfer war notwendig, um Bronze für Wagen, Waffen und andere Utensilien herzustellen. Ägypten selbst war in dieser Zeit keine Ausnahme von dieser prosperierenden Geschichte. Dies war eine Ära, die als neue Königreichperiode bekannt wurde, die im 16. Jahrhundert vor Christus begonnen hatte und auch über Ramses Zeit hinaus andauerte. Der Begriff Neues Königreich ist eine relativ moderne Bezeichnung, die im 19. Jahrhundert geprägt wurde, aber von Ägyptologen allgemein anerkannt wird, um eine besondere Periode der Bronzezeitkultur in Ägypten zu beschreiben, die wohlhabender war als alles, was ihr zuvor vorausging. Sogar die Kultur des Alten Reiches, der Pharaonen, die die großen Pyramiden von Gizeh 1000 Jahre früher errichtet hatten. Während dieser neuen Königreichperiode entwickelten die Pharaonen eine mächtige Regierung, die von Wesiren und vielen Schreibern beaufsichtigt wurde. Eine große Armee war ebenfalls ständig bereit, unterstützt durch neue Technologien wie Wagen und Bronzewaffen. Mit all dem im Hintergrund waren die Pharaonen nicht nur in der Lage, mehr Steuern zu erheben und das Land effizienter zu regieren, sondern das Reich des neuen Königreichs dehnte sich in alle Richtungen aus, mit Außenposten, die weiter den Nil hinab bis nach Nubien, dem heutigen Sudan, errichtet wurden, und ein wachsendes Gebiet wurde auf der Sinai-Halbinsel und in Kanaan und Libanon erobert. Dieses Reich hatte seinen Höhepunkt im 15. Jahrhundert vor Christus unter der langen Herrschaft von Pharao Thutmosis III., dessen Eroberungen das ägyptische Reich bis nach Syrien und Nordirak im Nordosten ausdehnten. Wenig ist über die Kindheit von Ramses bekannt, aber die politischen Entwicklungen seiner Zeit waren äußerst bedeutend. Zu der Zeit, als er geboren wurde, wurde Ägypten von Pharao Horemheb, einem Mitglied der 18. Dynastie der ägyptischen Pharaonen, regiert. Horemheb ist bekannt dafür, nach einer turbulenten Periode, in der sein fast direkter Vorgänger, Echnaton, versuchte, einen monotheistischen Sonnenkult zu etablieren und die traditionellen religiösen und politischen Strukturen Ägyptens zu ersetzen, eine gewisse Stabilität in die ägyptische Innenpolitik zurückgebracht zu haben. Dies führte zu enormen Unruhen innerhalb Ägyptens und zu einem Rückgang seiner internationalen Macht. Horemheb setzte viele dieser Entscheidungen zurück und beseitigte die Unruhen, die Echnaton entlang des Niltals verursacht hatte. Da Horemheb jedoch keine überlebenden Söhne und keinen biologischen Nachfolger hatte, entschloss er sich, den Leiter seiner Regierung, den Großwesir Paramesse, zu seinem Nachfolger zu ernennen. Paramesse war Ramses Großvater, und so stieg die Familie zur 19. Dynastie der ägyptischen Pharaonen auf, als Paramesse etwa 1292 vor Christus Pharao wurde und den Thronnamen Ramses I. annahm. Er regierte nur wenige Jahre bis zu seinem Tod, woraufhin Ramses Vater ihm als zweiter Pharao der 19. Dynastie nachfolgte und den Namen Setida I. zu Ehren des ägyptischen Kriegsgottes Seth annahm. Ramses war nun der Erbe des Throns von Ägypten im Neuen Reich, und bald wurde er von seinem Vater als Prinzregent eingesetzt, der über etwas mehr als ein Jahrzehnt regierte. Während dieser Zeit begann er, die ägyptische Kontrolle über einige Gebiete, die im Nordosten in Kanaan und Syrien unter früheren Herrschern wie Thutmosis III. Gehalten worden waren, wiederherzustellen. Diese Gebiete waren jedoch aufgrund des gespaltenen Zustands des Reiches während der Herrschaft Akhenatons und seiner religiösen Reformen verloren gegangen. Ramses begleitete zweifellos seinen Vater in einigen seiner Feldzüge in den Nordosten, in den Levante, und erlangte wertvolle militärische Erfahrung während seiner Zeit als Prinzregent. Diese Erfahrung würde er bald benötigen, als er in jungen Jahren den Thron bestieg. Es ist bekannt, dass er am 27. Tag der Erntezeit in einem bestimmten Jahr der Herrschaft seines Vaters Pharao wurde, was einem Thronzugangsdatum vom 31. Mai 1279 vor Christus entspricht. Er regierte die nächsten 66 Jahre, eine Zeit, die allgemein als die bedeutendste Herrschaft eines ägyptischen Pharaos gilt, und nahm den vollständigen Thronnamen Usamatre Setepenre an, was in etwa bedeutet: Das Gesetz oder die Harmonie von Ra, dem ägyptischen Sonnengott, ist mächtig. Ich bin der Auserwählte von Ra. Ramses erste große Tat als neuer Herrscher von Ägypten war es, sich mit einer Bedrohung im nördlichen Teil des Reiches auseinanderzusetzen, die bereits seit Jahren wuchs. Schon vor seiner Thronbesteigung hatten Meerespiraten, bekannt als die Scherden, die Nordküste des Reiches und das Nildelta aus dem östlichen Mittelmeer heraus überfallen. Dies war einer der wohlhabendsten und wichtigsten Teile von Ramses Reich, und es war entscheidend, dass diese Eindringlinge gestoppt wurden. Ab dem zweiten Jahr seiner Herrschaft begann er, entlang der Nordküste des Reiches und nordostwärts in Richtung Sinai und Kanaan Befestigungen zu errichten. Neue Schiffe wurden gebaut, um die Gewässer des östlichen Mittelmeers zu patrouillieren, und Warnposten wurden eingerichtet, um größere Siedlungen zu signalisieren, wenn Plünderer auf dem Weg ins ägyptische Reich waren. Dies führte zu einer großen Seeschlacht, in der Ramses und seine Marine siegten. Eine Stele, die diesen Sieg bei Tanis im Nordosten des Niltals gedenkt, hat bis in die moderne Zeit überdauert und liefert heute Beweise für diesen Sieg, aber die genauen Details, wie es dazu kam oder was die Schlacht beinhaltete, bleiben unklar, abgesehen von der Tatsache, dass Ramses einen frühen Sieg errang. Nachdem Ramses die nördlichen Küsten Ägyptens und das Nildelta stabilisiert hatte, wurde sein Hauptziel, die ägyptische Kontrolle über Kanaan und andere Teile des Levante, wiederherzustellen, wie es in früheren Zeiten der Fall war. Dies war von höchster Bedeutung. Während Ägypten selbst ein wohlhabendes Land war, das auf der ertragreichen Landwirtschaft entlang des Nils und der Produktion von Töpferwaren und Papyrus in Städten wie Theben und Memphis beruhte, lagen die wohlhabendsten Städte der späten Bronzezeit in Kanaan, wie Tyros und Sidon, die an den Kreuzungen der großen Reiche standen und aufgrund ihrer Lage zu wichtigen Handelszentren wurden. Daher war Ramses sehr darum bemüht, die ägyptische Herrschaft über diese Region wiederherzustellen, wie sie zwei Jahrhunderte zuvor zur Zeit Thutmosis III. Bestanden hatte. Obwohl in Kanaan und den südlichen Teilen des Levante kein Staat mit einer Armee existierte, die in der Lage gewesen wäre, Ägypten zu widerstehen, war die Region auch vom Hethitischen Reich im Norden begehrt. Ein Großteil von Ramses' Herrschaft würde darin bestehen, zu versuchen, die Kontrolle über diese Region zu erlangen und gleichzeitig Gegenangriffe der Hethiter abzuwehren. Im Laufe dieser Bemühungen würde er wohl die bedeutendste Schlacht der Bronzezeitgeschichte schlagen. Eine der ersten Maßnahmen Ramses zu Beginn seiner Herrschaft war es, eine neue Hauptstadt im Nordosten des Niltals zu errichten, um die ägyptische Macht in den Nordosten und in den Levante zu erweitern. Die Hauptstadt des pharaonischen Ägyptens war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verlegt worden. So lag sie in der Antike während der Zeit des Alten Reiches in Memphis, in der Nähe des heutigen Kairo. Während der Zeit des Neuen Reiches war die Hauptstadt jedoch normalerweise weiter südlich am Nil in Theben, das wir heute als Luxor kennen. Akhenaton, der umstrittene Pharao, der ein halbes Jahrhundert vor Ramses Geburt versuchte, eine monotheistische Religion zu etablieren, die sich auf den Sonnengott Athen konzentrierte, hatte eine neue Hauptstadt in Amarna als Zentrum der neuen Religion errichtet. Somit gab es einen erheblichen Präzedenzfall für die Verlegung der Hauptstadt des pharaonischen Reiches. Ramses nannte seine neue Hauptstadt Pi-Ramses in der Nähe des heutigen Kantir. Seti I., Ramses Vater, hatte zuvor einen Sommerpalast in der Region und es scheint wahrscheinlich, dass Ramses einen Großteil seiner Jugend dort verbracht hatte. In den 1360 Jahren errichtete Ramses den Palast als eine quasi-militärische Hauptstadt, in der große Werkstätten und Fabriken aufgebaut wurden, um in bedeutenden Mengen Waffen, Rüstungen und Streitwagen zu produzieren. So wurde Pi-Ramses zu einer Art administrativer Hauptstadt von Unterägypten, aber wie wir an Ramses Bauprogrammen sehen werden, gab er nie die Vorstellung auf, dass Theben oder Luxor die religiöse und spirituelle Hauptstadt Ägyptens war. Zu Beginn seiner Kriege gegen die Hethiter trat Ramses gegen König Muwatalli II. An, der seit Mitte der 1990 Jahre Herrscher des Hethitischen Reiches war. Muwatalli hatte die Schwäche Ägyptens zu Beginn seiner Herrschaft ausgenutzt und seine Hauptstadt von dem traditionellen Standort in Hattusa im heutigen Zentraltürkei nach Tarhuntusa im Südosten der Konya-Ebene verlegt. Dies war ein Indiz dafür, wie beide Herrscher Kanaan, Syrien und den weiteren Levante-Raum als umkämpfte Gebiete betrachteten, in denen sie nahe sein mussten. Sowohl Ramses als auch Muwatalli verlegten ihre Hauptstädte, um näher an der Levante zu sein. In den ersten Jahren seiner Herrschaft führte Ramses jährliche Militärfeldzüge nordöstlich aus dem Nildelta. Der erste dieser Feldzüge um 1275 vor Christus führte dazu, dass der Pharao seine Kontrolle über das südliche Kanaan festigte, bevor er weiter nach Norden in die Region um das heutige Beirut zog. Hier ließ er eine Gedenkstele oder Pylon bei Nah el-Kalb errichten. Der Text dieser Stele ist im Laufe der Zeit verblasst, aber es steht fast außer Zweifel, dass sie Ramses Erfolge bei diesem Feldzug nach Norden verkündete, ein Ausdruck von Ägyptens Anspruch auf die Kontrolle der Region. Ebenso führte er weitere Feldzüge gegen die Amuru, ein Volk, das weite Teile des heutigen Syrien als Vasallen von König Muwatalli und den Hethitern besetzte. Doch jede noch so nominale Kontrolle, die Ramses 1275 in dieser Region etablieren konnte, war von kurzer Dauer. Kaum war er am Ende der Feldzugssaison nach Piramses zurückgekehrt, brach der ägyptische Einfluss in Syrien zusammen und die Hethiter konnten sich erneut durchsetzen. Der Krieg zwischen den Ägyptern und den Hethitern in dieser Zeit ist weithin bekannt für eine Schlacht, die allgemein als die Schlacht von Kadesh oder Kadesh im Jahr 1774 vor Christus akzeptiert wird. Diese Schlacht war zweifellos von großer Bedeutung, da sie Armeen von enormer Größe für die späte Bronzezeit umfasste, aber auch als einzigartiges oder bedeutendes Ereignis für die beteiligten Parteien angesehen wird. Es ist zum Beispiel die am besten dokumentierte militärische Auseinandersetzung des zweiten Jahrtausends vor Christus, da beide Seiten umfangreiche Aufzeichnungen darüber in den folgenden Jahren in Form von Tontafeln, Wandmalereien und Inschriften sowohl in Ägypten als auch in anderen Teilen der Welt der späten Bronzezeit hinterließen. Die Schlacht von Kadesh wurde von Zeitgenossen zweifellos als eine militärische Auseinandersetzung angesehen, die die Ära prägte. Der Hintergrund der Schlacht war Ramses neuer Feldzug nach Syrien im Jahr 1274 vor Christus. Wie im Vorjahr war sein Ziel, die ägyptische Macht weiter nach Norden in Syrien auf Kosten der Hethiter auszudehnen. Ramses führte in diesem Jahr 4 Truppeneinheiten nach Kanaan und dann weiter nach Syrien. Diese waren nach einigen der wichtigsten ägyptischen Gottheiten benannt, Amun, Ra, Set und Ptah, und bestanden vielleicht aus bis zu 40.000 Mann, wobei auch 2.000 Streitwagen für den Feldzug zur Verfügung standen. Diese Truppen wurden durch Tausende von kanaanäischen Söldnern verstärkt, die sich den Streitkräften des Pharaos anschlossen. Allerdings wurden nicht alle diese Truppen in der Schlacht bei Kadesh eingesetzt, und es scheint wahrscheinlich, dass Ramses Truppen auf dem Schlachtfeld insgesamt nicht mehr als 30.000 Mann zählten. Ihm gegenüber stand Muwatallis Armee, die zwischen 25.000 und 45.000 Mann zählte und mehrere tausend Streitwagen in den Süden nach Syrien brachte. Die Armeen beider Seiten waren also relativ gleich stark. Ein auffälliges Merkmal der Schlacht war die Anzahl der eingesetzten Streitwagen, wobei viele Ägyptologen und Hethiter-Experten seitdem spekulieren, dass dies die größte Streitwagenschlacht der Geschichte gewesen sein könnte. Zu Beginn der Schlacht wurde Ramses in Kadesh überrascht. Er erhielt falsche Informationen über den Standort der Hauptarmee der Hethiter, die weit im Norden stationiert sein sollte, während sich die Armee Muwatallis tatsächlich in der Nähe von Alt-Kadesh nicht weit von der ägyptischen Vorhut befand. Als die Hethiter angriffen, waren einige von Ramses Hauptdivisionen weit im Süden und konnten nicht in die Schlacht eingreifen. Daher wurde die Ra-Division in den ersten Phasen der Schlacht bei Kadesh durch einen Angriff der hethitischen Streitwagen zerstreut. Dies ist jedoch der Punkt, an dem Ramses Führung als entscheidend betrachtet wird, da er die Amun-Division seiner Truppen sammelte und einen Gegenangriff gegen die Hethiter startete, wodurch er deren Streitwagenangriff zerschlug. Einige Berichte besagen, dass auch die Hethiter einen Fehler begingen, indem sie, da sie glaubten, ihren Angriff bereits für entscheidend gehalten zu haben, damit aufhörten, um die Gepäckzüge und Güter der RA-Division zu plündern, was sie für Ramses koordinierten Gegenangriff verwundbar machte. Nachdem Muwatalli seine Truppen angewiesen hatte, sich in Richtung des Orontes-Flusses zurückzuziehen, berichten spätere ägyptische Quellen, dass nun die Ptah-Division in Kadesh eintraf und die Hethiter belagerte. Muwatalli befahl einen neuen Gegenangriff, der von seinen Streitwagendivisionen geführt wurde. Doch dieser konnte den ägyptischen Vormarsch nicht brechen. Schließlich wurden die Hethiter gezwungen, nach Norden über den Orontes-Fluss zu fliehen, wobei viele von ihnen ihre Waffen und Rüstungen zurückließen, um durch den Fluss in Sicherheit zu schwimmen. Es ist unklar, wie entscheidend der angebliche ägyptische Sieg bei Kadesh tatsächlich war. Einige Ägyptologen glauben, dass die Schlacht einen großen militärischen Sieg für Ramses darstellte, und er selbst stellte sie auch so dar. Während seiner langen Herrschaft ließ der Pharao weiterhin Stelen errichten und Inschriften sowie Wandmalereien in Tempeln und seinen Palästen anbringen, die Kadesh als einen großen Sieg Ägyptens in Syrien darstellten. Dazu gehören die Kadesh-Inschriften oder das Bulletin sowie das Poem of Pentor, ein Prosabericht über den ägyptischen Sieg, der an den Wänden von Tempeln entlang des Nils wiederholt wurde. Das Gedicht ist an 8 verschiedenen Orten erhalten, während das Bulletin in 7 verschiedenen Orten Ägyptens eingraviert zu finden ist. Daraus lässt sich deutlich ableiten, dass Ramses versuchte, dies als die offizielle Version seines angeblichen Sieges bei Kadesh zu etablieren. Andere Historiker der späten Bronzezeitwelt sind jedoch skeptischer, und einige argumentieren, dass Kadesh wahrscheinlich eher ein Patt als ein Sieg für eine der Seiten war. Sicherlich kann es nicht der umfassende Sieg gewesen sein, den Ramses darzustellen versuchte, denn die Schlacht führte nicht zu einer wesentlichen Veränderung der strategischen Lage in Syrien. Vielmehr setzten die Ägypter und die Hethiter ihren Kampf um die Region noch viele Jahre fort. Die Schlacht von Kadesh beendete den Krieg zwischen Ägypten und dem Hethitischen Reich nicht vollständig, markierte jedoch das Ende der intensivsten ersten Phase der Auseinandersetzungen zwischen Ägyptern und Hethitern. Es gab auch in den folgenden Jahren weiterhin Scharmützel. Zum Beispiel führte Ramses 1269 vor Christus einen neuen Feldzug nach Syrien, bei dem er die Stadt Dapur eroberte. Doch das Muster in den 1260ern war, dass Ramses zwar für kurze Zeit Kontrolle über Teile Syriens erlangen konnte, solange er dort persönlich kämpfte, jedoch langfristige Kontrolle über die Region nicht aufrechterhalten werden konnte, sobald die ägyptische Militärpräsenz zurückgezogen wurde. Im Jahr 1259 vor Christus erkannten die Ägypter und Hethiter diese Situation an und vereinbarten den sogenannten ägyptisch-hethitischen Vertrag oder den ewigen Vertrag bzw. Silbervertrag. Dieser wurde zwischen Ramses II. Und Hattusili III., der irgendwann in den 12.260er Jahren Herrscher des Hethitischen Reiches geworden war, unterzeichnet. Der ewige Vertrag sicherte einen dauerhaften Frieden, in dem die beiden Mächte zustimmten, die Feindseligkeiten zu beenden, da sie beide enorme Geldmengen verschwendeten und wenig erreichten. Syrien sollte so zu einer Sphäre hethitischer Einflussnahme werden, während Ägypten weitgehend in seiner Kontrolle über Kanaan und die südlicheren Teile der Levante bestätigt wurde. Es wurden Bindungen und Versprechen vereinbart und die Götter als Hüter des ewigen Friedens angerufen. Der ewige Vertrag ist eines der bekanntesten internationalen Abkommen der Antike, was auf das außergewöhnliche Überleben mehrerer Kopien des Textes in verschiedenen Sprachen über 3 Jahrtausende zurückzuführen ist. Kopien des Vertrages in ägyptischen Hieroglyphen wurden im ersten Halbjahr des 19. Jahrhunderts an 2 verschiedenen Orten in Luxor in Zentralägypten gefunden. Dann entdeckte der deutsche Archäologe Hugo Winkler zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Kopie des Textes in Akkadisch, der Lingua Franca des Hethitischen Reiches und anderer Staaten des Nahen Ostens im 13. Jahrhundert vor Christus, als Teil eines Fundes von etwa 10.000 Tontafeln bei den Ausgrabungen der antiken hethitischen Hauptstadt Hattusa in der Türkei. So haben wir hier ein bemerkenswertes Beispiel für ein internationales Abkommen, das in königlichen Archiven und Tempeln in Städten, die 2000 Kilometer voneinander entfernt sind, über 3200 Jahre hinweg abgelegt und kopiert wurde. Was die Motive der jeweiligen Parteien betrifft, so ist es offensichtlich, dass sowohl Ramses als auch Hattusili zu der Überzeugung gelangt waren, dass der Frieden und die Förderung des Handels in der Levante vorteilhafter sein würden als eine Fortsetzung ihrer Rivalität. Während beide Staaten wahrscheinlich besorgt über den Aufstieg des Assyrischen Reiches im Osten Mesopotamiens waren und glaubten, dass ein vereinter Front gegen diese aufkommende Macht besser wäre als der fortwährende Krieg in Syrien. Die Unterzeichnung des ewigen Vertrags verschaffte Ramses auch eine Atempause, um sich militärisch auf die südlichen Angelegenheiten Ägyptens zu konzentrieren. Für etwa 1 Jahrtausend, von der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus bis etwa 1500 vor Christus, war die Region des heutigen Sudan unabhängig von Ägypten. Zu dieser Zeit war sie als Nubien bekannt und wurde von der Kerma-Kultur dominiert, die Staaten wie das Königreich Kusch hervorgebracht hatte. Doch während der neuen Reichszeit und insbesondere während der Herrschaft von Thutmosis III. War Nubien schrittweise immer mehr unter die Kontrolle des pharaonischen Ägypten gebracht worden. Wie in Kanaan und Syrien nahm die ägyptische Kontrolle in Nubien aufgrund der Unruhen während der Herrschaft von Echnaton im 14. Jahrhundert vor Christus ab. Doch Ramses war nun in der Lage, diese Situation umzukehren. Schon zu Beginn seiner Herrschaft hatte er Feldzüge südlich des 1. Nilkatarakts unternommen. Diese Katarakte sind eine Reihe von Stellen entlang des Nils, an denen sich die Weißwasserstromschnellen befinden und wurden damals als Zwischenstationen genutzt, um die ägyptischen Waffen so weit wie möglich in Feldzügen gegen die Nubier auszudehnen. In den 12.060 Jahren hatte Ramses die ägyptische Kontrolle bis zum 2. Katarakt ausgedehnt, der südlich von Abu Simbel und Wadi Halfa liegt, im heutigen Nordsudan. Doch die Zeit nach dem Abschluss des ewigen Vertrages mit den Hethitern bot eine militärische Atempause, die es Ramses ermöglichte, seine Truppen weiter nach Süden zum 3. Katarakt zu schicken. Dieser liegt tief im Sudan am nördlichen Rand des Dongola-Flusses. Hier konnte Ramses eine südliche Militärkolonie in Tombos errichten, was durch die Entdeckung von königlichen Inschriften und pharaonischen Graffiti in Gräbern aus der Hochphase des Neuen Reiches im 13. Jahrhundert vor Christus belegt wird. So hatte Ramses in den 12.400 Jahren einen bedeutenden Teil von Nubien direkt unter ägyptische Kontrolle gebracht. Bald darauf führte Ramses auch Feldzüge in westlicher Richtung. Unser Wissen über das antike Libyen ist überraschend begrenzt, obwohl die Region in unmittelbarer Nähe großer Zivilisationszentren wie Ägypten und Kreta lag. Im Allgemeinen waren die Hauptsiedlungspunkte eine Reihe von Häfen und Oasen entlang der Nordküste oder leicht landeinwärts, jedoch in der Nähe des Mittelmeers. Das Land wurde von den Ägyptern als Tschehenu bezeichnet, während der Name Libyen aus späteren griechischen Beschreibungen der Region stammt. Trotz des fehlenden historischen Wissens über die Gesellschaften, die hier in der Antike existierten, gab es im gesamten Neuen Reich einen signifikanten Kontakt zwischen den Ägyptern und Libyen, hauptsächlich in Form von Berberrazzien in die westlichen Äste des Nildeltas sowie ägyptischen Bemühungen, Küstenkolonien entlang der Nordküste Libyens zu etablieren. Ramses versuchte, diese Bemühungen weiter voranzutreiben, indem er neue Festungen entlang der Mittelmeerküste errichtete und eine Festung in Saviet um El-Rakam verstärkte, die sein Vater Seti, der Erste, nach einem Feldzug gegen die libyschen Stämme der Region gegründet hatte. Im Verlauf von Ramses Herrschaft wurde dies der westliche Rand des ägyptischen Königreichs, obwohl weiter westlich in Libyen eigentliche Handelszentren und Vasallenstaaten zu finden waren. Diese Errungenschaften wurden, wie nahezu alles, was mit Ramses militärischen Unternehmungen zu tun hatte, in einer Reihe von Stelen und anderen monumentalen Inschriften in Süd- und Mittelägypten am Ende seiner Herrschaft festgehalten. Mit diesen Feldzügen in Nubien und Libyen sowie den früheren Unternehmungen in Kanaan und Syrien hatte Ramses bis zur Mitte seiner Herrschaft das ägyptische Reich auf den größten Punkt ausgedehnt, den es seit der Zeit von Thutmosis dem III. Vor 2 Jahrhunderten erreicht hatte. Abgesehen von der Kernherrschaft über Ägypten hatten seine Truppen den Nil hinunter nach Süden marschiert und Nubien zurückerobert, nachdem es während der Instabilitätsperiode unter Echnaton im 14. Jahrhundert weitgehend seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte. Andernorts hatte Ramses westwärts in die Wüsten des Sahara und entlang der Nordküste Feldzüge geführt, um Libyen in eine teilweise Vasallenschaft zu bringen. Doch die bedeutendsten Eroberungen erfolgten im Nordosten. Hier hatte Ramses Kanaan und einen Großteil Syriens erobert. Es war nicht nur so, dass dies eine der reichsten Gegenden der Welt zu dieser Zeit war, mit wohlhabenden Handelsstädten wie Tyros und Sidon, sondern um hier eine Art Hegemonie zu erringen, musste Ramses eine der bedeutendsten Mächte der antiken Welt besiegen, das Hethitische Reich. Damit hatte er eines der größten territorialen Imperien erschaffen, das bis zu dieser Zeit je gesehen wurde. So hatte Ramses Ägypten im späten Bronzezeitalter zweifellos in den mächtigsten Staat der bekannten Welt verwandelt, eine bemerkenswerte Leistung nach der Periode der Instabilität, die Ägypten noch im 14. Jahrhundert geprägt hatte. Während seiner Militärfeldzüge der 12. Jahrhunderts, der 12. Jahrhunderts und der 11. Jahrhunderts wurde Ramses von einer ständig wachsenden Zahl seiner Söhne begleitet. Dies ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Ramses schätzungsweise rund 100 Kinder hatte, von denen etwa gleich viele Söhne wie Töchter waren. Ein so großer Nachwuchs war ein Nebenprodukt der Praxis der Polygamie, die von den antiken ägyptischen Pharaonen betrieben wurde. Ramses hatte viele Ehefrauen, von denen die Details einiger gut bekannt sind. So war seine Hauptgemahlin Nefertari die erste seiner großen königlichen Gemahlinnen. Ihre Herkunft ist nicht genau bekannt, aber es wird spekuliert, dass sie von Pharao Ai abstammte, der 4 Jahrzehnten vor Ramses Thronbesteigung als Teil der 18. Dynastie über Ägypten regierte. Sie und Ramses heirateten offensichtlich in jungen Jahren, da sie Königin-Gemahlin wurde, sobald er etwa 1279 vor Christus den Thron bestieg. Sie hatten viele Kinder zusammen und aufgrund der zahlreichen Tempel und Schreine, die Ramses zu ihren Ehren errichten ließ, steht außer Zweifel, dass sie die verehrteste seiner Gemahlinnen war. Sie ist auch insofern einzigartig als Königin-Gemahlin des Neuen Reiches, als wir von ihr erhaltene Korrespondenzen haben. Nefertari schrieb mehrfach an König Hattusili III., den Herrscher des Hethitischen Reiches, und seine Frau Puduhepa in den 1260ern und 1250ern. Tontafeln mit dieser Korrespondenz wurden in der hethitischen Hauptstadt Hattusa gefunden. Nefertari starb etwa 1255 vor Christus. Und da Ramses noch viele Jahrzehnte lebte, traten in den folgenden Jahren neue große Ehefrauen auf. Die wichtigste unter ihnen war Isetnofret. Auch sie scheint Ramses vor seiner Thronbesteigung geheiratet zu haben, aber sie war offensichtlich eine untergeordnete Gemahlin, während Nefertari noch lebte. Ihre Seniorität ab Mitte der 1350er Jahre ist durch zahlreiche Inschriften und Aufzeichnungen belegt, die auf Statuen und Tempelmauern in ganz Ägypten erscheinen. Andere große Ehefrauen des Pharaos resultierten aus politischen Vereinbarungen. So nahm Ramses im Rahmen des ewigen Vertrages von 1259 vor Christus mit den Hethitern eine der Töchter von König Hattusili, der Dritte, und Königin Puduhepa zur Frau. Obwohl die Ehe mit Mahtoneferure erst Mitte der 1240 vor Christus formalisiert wurde, vermutlich weil die Tochter des hethitischen Königs zu jung war, um die Ehe bereits in den frühen 15. Jahrhunderten vor Christus zu vollziehen. Seltsamerweise gehörten einige von Ramses' anderen großen königlichen Ehefrauen auch zu seinen Töchtern. Bintanat zum Beispiel wurde aus Ramses' Ehe mit Isetnofret geboren, ehe sie später ihren eigenen Vater heiratete. Solche familiären Beziehungen waren im gesamten Verlauf der pharaonischen Ägyptengeschichte nicht ungewöhnlich und führten zu erheblichen Inzuchtproblemen. Das bekannteste Beispiel dafür war Tutanchamun, der 50 Jahre vor Ramses Herrschaft regierte. Tutanchamun litt unter zahlreichen körperlichen Gebrechen, deren genaue Natur immer noch debattiert wird, über die Ägyptologen jedoch weitgehend einig sind, dass diese sehr wahrscheinlich auf die Inzucht zurückzuführen sind, die das familiäre Leben von Ramses der II. Im 13. Jahrhundert prägte. Diese weitverzweigte königliche Familie war während Ramses langer Herrschaft eng mit dem Kult des Ra verbunden, des Sonnengottes und einer der bedeutendsten Gottheiten im ägyptischen Glaubenssystem, der auch als Amun-Ra in einer leicht abgewandelten Form verehrt wurde. Ra, zusammen mit anderen Gottheiten wie Ptah und Horus, war eine der zentralen Gottheiten des Neuen Reiches und, wie wir gleich sehen werden, machte Ramses umfangreiches Bauprogramm in Ägypten ab den 1260ern fortwährende Bemühungen, den Pharao mit dem Kult dieser bestimmten Gottheiten zu assoziieren. Ab den frühen 1240 vor Christus, nachdem Ramses über 30 Jahre regiert hatte, konnte er sich auch selbst zum Zentrum eines eigenen religiösen Kultes entwickeln, nämlich dem Setfest oder Fest des Schwanzes. Dieses religiöse Fest wurde jährlich gefeiert, um die Herrschaft jedes Pharaos zu würdigen, der über 30 Jahre regiert hatte. Es wurde nominal zu Ehren des Wolfsgottes Set oder Webwawet abgehalten. Die Ursprünge des Festes sind etwas makaber. Es könnte ursprünglich als Ritual abgehalten worden sein, bei dem ein langlebiger Pharao rituell ermordet wurde, mit der Idee, dass er, sobald er ein bestimmtes Alter erreichte, von der Macht entfernt werden musste. Im Laufe der Zeit wandelte sich das Fest jedoch zu einem, bei dem der König geehrt, anstatt getötet zu werden. Unter Ramses wurde das Set-Fest erstmals 1249 vor Christus in der traditionellen Hauptstadt Theben gefeiert. Danach fand es alle drei Jahre statt, so lange Ramses lebte. Aufgrund der Länge seiner Herrschaft feierte er eine beispiellose Anzahl von Set-Festen. Wenn die erste Hälfte von Ramses Herrschaft vor allem von Kriegen und der Ausweitung der Grenzen des Reiches geprägt war, so war die zweite Hälfte besonders bemerkenswert für die umfangreichen Bauprojekte, die der Pharao unternahm. Das alte Ägypten ist untrennbar mit brillanten architektonischen Leistungen verbunden, aber diese wurden in unregelmäßigen Abständen erzielt. So war die erste Zwischenzeit der ägyptischen Geschichte, die gegen Ende des 3. Jahrtausends vor Christus, vor dem Beginn des Mittleren Reiches, stattfand, eine Periode wenig beeindruckender Bauvorhaben. Im Gegensatz dazu erlebte das Neue Reich, das im 16. Jahrhundert vor Christus begann, eine neue Ära großer Bauprojekte, die von den Pharaonen entlang des Nils in Auftrag gegeben wurden. Ramses II. War der größte Förderer dieses neuen Zeitalters der pharaonischen Förderung religiöser und bestattungsarchitektonischer Werke. Tatsächlich erlebte seine Herrschaft das bedeutendste Bauprogramm seit den Zeiten von Pharaonen wie Cheops, der im 26. Jahrhundert vor Christus das Pyramidenkomplex von Gizeh nahe dem modernen Kairo errichtete, einschließlich der großen Pyramiden, des einzigen noch erhaltenen Weltwunders der Antike. Doch im Neuen Reich lag der Fokus bei den monumentalen Gebäuden, die Ramses errichten ließ, eher auf großen Tempeln, Obelisken und Statuen, die den Pharao und die Götter ehrten, als auf riesigen Pyramiden, die als Grabstätten dienen sollten. Eines der bedeutendsten Bauprojekte von Ramses wurde in Theben oder Luxor im Zentrum Ägyptens durchgeführt, der traditionellen Hauptstadt des Neuen Reiches. Hier ließ Ramses das Ramesseum in der thebanischen Nekropole erbauen, einem erhöhten Gebiet am Westufer des Nils in der Stadt, in der viele andere Pharaonen über die Jahrhunderte hinweg Grabbauten und religiöse Gebäude errichteten. Der Bau des Ramesseums dauerte ungefähr 20 Jahre und ist im Wesentlichen ein Tempel mit mehreren Höfen, die ihn umgeben. Große Steinpylone und Torbauten führen von Hof zu Hof, wobei eine gigantische Statue von Ramses den inneren Hof überragt. Der Tempel selbst bestand aus drei Räumen mit Säulen und Terrastilzellen, die das Heiligtum unterteilten. In diesen Räumen standen viele Statuen der ägyptischen Götter und Göttinnen, während mehrere kolossale Statuen von Ramses einst den Tempel schmückten. Leider wurden viele dieser Statuen im 19. Jahrhundert aus Theben entfernt und befinden sich heute in verschiedenen europäischen Museen, darunter das British Museum. Auf den verbliebenen Reliefs werden Ramses Sieg bei Kadesh und andere Errungenschaften sowohl innerhalb als auch außerhalb des Tempels verewigt. Besonders interessant am Ramesseum ist, dass es Hinweise darauf gibt, dass hier auch eine Schreiberschule eingerichtet wurde, während ein kleines königliches Palastgebäude neben dem Hof stand, was darauf hinweist, dass dieser Ort mehrere Funktionen jenseits der religiösen hatte. Es diente offensichtlich als Zentrum der pharaonischen Regierung in Theben, als Ramses sich von der traditionellen Hauptstadt des Neuen Reiches aus verwaltete. Ramses ließ auch einige Bauarbeiten in Saqqara durchführen. Dies ist ein Ort nicht weit entfernt von den großen Pyramiden von Gizeh, wo die erste große Pyramide im alten Ägypten, die von Pharao Djoser aus der 3. Dynastie im 27. Jahrhundert vor Christus errichtet wurde. Saqqara blieb über die Jahrhunderte hinweg ein bedeutendes Zentrum für monumentale Bauwerke. Ramses entschied sich, eigene Beiträge zu den Komplexen hier zu leisten, in Zusammenarbeit mit einem seiner ältesten Söhne, Prinz Khaemweset. So ließen sie unter anderem die Pyramide von Unas, einem Pharao der 5. Dynastie, der im 24. Jahrhundert vor Christus lebte, reparieren und fügten eine Inschrift auf der südlichen Fassade des Bauwerks hinzu, um anzuzeigen, dass sie diese Restaurierungsarbeiten überwacht hatten. Ramses und sein Sohn erweiterten auch den Tempel des Serapis oder Serapeum in Saqqara, ein bedeutendes Zentrum des Apis-Kults, des Stiergottes der ägyptischen Mythologie, der als die physische Manifestation von Ptah, dem ägyptischen Gott der Handwerkskunst, der Händler und der Toten, angesehen wurde. Jüngste archäologische Entdeckungen in Saqqara haben auch das Grab von Ptah-Emvia zutage gefördert, der eine Zeit lang als Großwesir und Schatzmeister in der Regierung von Ramses der II. Tätig war. Dies war nicht das einzige Grab, das in Saqqara für hochrangige Regierungsbeamte aus Ramses Herrschaftszeit erbaut wurde. Der Ort in Saqqara verdeutlicht die hohe Achtung, in der solche Bürokraten zu dieser Zeit im Höhepunkt des neuen Reiches im alten Ägypten standen. Ein besonders bedeutender Aspekt von Ramses Bauprogramm war, wie er große Tempel und Gebäude als Mittel einsetzte, um die Ausdehnung der ägyptischen Macht in Regionen auszudrücken, die im 14. Jahrhundert vor Christus weitgehend von der pharaonischen Herrschaft unabhängig geworden waren. Dies galt besonders im Süden, in Richtung Nubien, entlang des Nils. Ramses ließ hier zahlreiche Tempel errichten, die auf dem Weg in das heutige Sudan gebaut wurden, um die Wiederbelebung der ägyptischen Herrschaft in dieser Region zu symbolisieren. Einer der eindrucksvollsten war der Tempel von Bayt el-Wali, der auf einer Insel mitten im Nil, nur wenige Kilometer südlich von Aswan, in Oberägypten erbaut wurde. Er war einigen der wichtigsten ägyptischen Gottheiten des Neuen Reiches gewidmet: Amun-Ra, Re-Horakhti, Chnum und Anuket. Besonders bemerkenswert ist er aufgrund der gut erhaltenen und beeindruckenden Wandreliefs aus dem alten Ägypten, von denen viele Ramses-Feldzüge nach Nubien und seine Unterwerfung der Region darstellen. Auch seine Feldzüge nach Syrien und Libyen sind abgebildet. Mehr als 100 Kilometer weiter südlich, am Westufer des Nils, ließ Ramses auch die beiden Tempel von Wadi es-Sebua errichten und renovierte dabei einen früheren Tempel. Der Ort diente als Raststation für Schiffe, die den Nil nach Nubien hinauf oder von dort zurückfuhren. Ramses ließ die Tempel an einem Ort errichten, den viele Menschen besuchten, und widmete sie sowohl sich selbst als auch Amun-Ra. Vielleicht das auffälligste architektonische Merkmal sind die Reihen von Sphinxen, die Ramses darstellten und an denen die Besucher beim Betreten und Verlassen der Tempel vorbeigingen. Das größte Bauprojekt, das Ramses jedoch in Angriff nahm, lag weit im Süden von Luxor, nahe der Grenze zwischen Ägypten und Sudan, am zweiten Nilkatarakt. Es handelte sich um den Tempelkomplex nahe dem Ort, der damals als Ipsambul bekannt war, heute jedoch als Abu Simbel bezeichnet wird. Hier begann Ramses Mitte der 12.060 Jahre mit dem Bau von zwei Tempeln. Sie brauchten 20 Jahre für die Fertigstellung, führten jedoch schließlich zu zwei großen Tempeln, die in eine steile Felswand nahe dem Dorf gemeißelt wurden. Einer dieser Tempel war Ramses selbst gewidmet. Der kleinere war zu Ehren der Hauptgemahlin des Pharaos, Königin Nefertari. Als der Bau 12.244 vor Christus abgeschlossen war, wurde der große Tempel mit der Inschrift versehen, dass er als der Tempel von Ramses, geliebt von Amun, erbaut wurde. Der Tempel bestand aus einem großen Eingang, der in einen Tempel führte, der mehreren wichtigen ägyptischen Gottheiten gewidmet war. Skulpturen und Reliefs schmückten das Innere. Es wird auch angenommen, dass der Tempel so gebaut wurde, dass die Kammer am 22. Oktober und am 22. Februar jedes Jahr von Sonnenlicht durchflutet wurde, wodurch die Statuen erleuchtet wurden. Es wird spekuliert, dass diese Daten eine Bedeutung haben, da sie möglicherweise das Geburts- und Krönungsdatum von Ramses als Pharao darstellen. Darüber hinaus feiern die Reliefs und Skulpturen die Herrschaft von Ramses, wobei seine militärischen Feldzüge und seine Siege, insbesondere die Schlacht von Kadesh, an den Wänden dargestellt sind. Während das Innere des Tempels von Abu Simbel beeindruckend ist, ist das bemerkenswerteste Merkmal des Tempelkomplexes die Reihe kolossaler Statuen, die auf beiden Seiten des Haupteingangs vor dem Tempel errichtet wurden. Am großen Tempel befinden sich 4 solcher kolossalen Statuen, 2 auf jeder Seite des Eingangs. Alle 4 stellen Ramses dar und sind etwa 20 Meter hoch, was sie zu einigen der größten pharaonischen Statuen macht, die jemals während der 3 Jahrtausende der ägyptischen Geschichte gemeißelt wurden. Es ist schwierig, sich eine genaue Vorstellung von der Größe dieser Statuen aus Fotos zu machen, aber wenn man neben ihnen steht, reicht eine Person nur bis zu den Füßen des Pharaos, wobei der Rest der Statue weit darüber hinausragt. Auf jeder Statue ist Ramses mit den Doppelkrönungen von Ober- und Unterägypten dargestellt, was hier in der Grenzregion zwischen Ägypten und Nubien eine Aussage darüber ist, dass der Pharao sowohl das Land des Nils im Süden als auch im Norden beherrschte. Der Tempel von Abu Simbel war also eine Erklärung für Ramses Macht und Herrschaft über Ägypten, eine Art Proklamation für diejenigen südlich von Abu Simbel, dass die Pharaonen hier wieder herrschten. Abu Simbel stellt den Höhepunkt von Ramses Bauprogramm dar. Ramses Herrschaft ist bemerkenswert für ihre Länge. Nachdem er vermutlich 1279 vor Christus seinen Vater nachgefolgt war, regierte er mehr als 65 Jahre. Was jedoch etwas ungewöhnlich an dieser langen Herrschaft war, war die Tatsache, dass die zweite Hälfte davon und insbesondere die letzten 2 Jahrzehnte von Ramses Regierungszeit eher unscheinbar waren. Alle bemerkenswerten Ereignisse seiner Zeit als Pharao, von der Schlacht bei Kadesh über den ewigen Vertrag bis hin zu den Feldzügen nach Libyen und Nubien, fanden in den ersten 20 Jahren seiner Herrschaft statt. Selbst die monumentalen Bauprogramme, die er in Abu Simbel, Theben und anderswo durchführte, obwohl viele davon über 20 Jahre in Anspruch nahmen, wurden größtenteils bis Anfang der 1330er Jahre vor Christus abgeschlossen. Im Vergleich dazu sind die letzten 20 Jahre von Ramses der Zweite ein gewisses Rätsel. Es gibt wenig Beweise für große Ereignisse oder was er in dieser Zeit getan haben könnte. Möglicherweise lag es daran, dass der Pharao gegen Ende seines Lebens viele Jahre krank war und seine Gesundheit nachließ. Wissenschaftliche Analysen seiner Mumie haben kürzlich gezeigt, dass Ramses im Alter unter einer Reihe von Krankheiten litt, darunter Arthritis, Arteriosklerose und schwere Zahnprobleme. Dennoch überlebte er trotz dieser Krankheiten eine außergewöhnlich lange Zeit. Was wir wissen, deutet darauf hin, dass Ramses II. Erst 1113 vor Christus im 66. Jahr seiner Herrschaft starb, wahrscheinlich im Alter von etwa 90 Jahren, was für die damalige Zeit ein äußerst hohes Alter war. Er wurde ursprünglich im Tal der Könige bestattet, wo viele Pharaonen in den Hügeln außerhalb von Theben beigesetzt wurden, aber aufgrund von Grabräuberei wurde seine Leiche mehrfach umgebettet. Wie alle alten Pharaonen wurde er mumifiziert, was bedeutete, dass sein Körper über die Jahrhunderte teilweise erhalten blieb. Ramses wurde von seinem Sohn Merneptah als Pharao abgelöst, der den regierenden Namen Ba-en-Re-Meri-Net-Jeru trug, was die Seele von Ra, Geliebter der Götter, bedeutet. Dieser Merneptah wird als der 13. Sohn von Ramses angesehen, was ihn eigentlich weit unten auf der Liste möglicher Nachfolger setzte. Doch Ramses hatte so lange regiert, dass eine große Anzahl seiner älteren Söhne gestorben war. Tatsächlich war Merneptah wahrscheinlich bereits in seinen 60er Jahren, als er den Thron bestieg, und seine Herrschaft dauerte nur 10 Jahre. Das bedeutendste Ereignis seiner Regierungszeit war ein Sieg über die Stämme von Libyen in der Schlacht von Perire im Jahr 1208 vor Christus. Danach folgte eine rasche Abfolge von Pharaonen, bevor die 19. Dynastie mit dem Aussterben von Ramses direkter Abstammungslinie 1789 vor Christus zu Ende ging. Die Dynastie dauerte also etwas mehr als ein Jahrhundert und war vollständig von der Herrschaft Ramses II. Dominiert. Zu Ehren von Ramses dem Großen nahmen jedoch viele Pharaonen der 20. Dynastie seinen regierenden Namen an. Insgesamt gab es später 11 Pharaonen namens Ramses. Der letzte war Ramses XI der 20. Dynastie, der um 1077 vor Christus starb. Im Tod erlangte Ramses der II. Über die Jahre hinweg noch größere historische Berühmtheit, da immer wieder spekuliert wurde, dass er der Pharao der biblischen Exodus-Geschichte im Alten Testament ist. Dies ist einer der frühesten Abschnitte des Alten Testaments und zentral für sowohl das Judentum als auch das Christentum. In ihm wird die Geschichte der Juden erzählt, die praktisch als Sklaven im Land Goschen leben, was pharaonisches Ägypten ist. Diese Geschichte knüpft an das Buch Genesis an, das erzählt, wie Josef, der Sohn des hebräischen Propheten Jakob, von seinen Brüdern betrogen und in Ägypten in die Sklaverei verkauft wurde. Im Laufe der nächsten Generationen bildete sich eine große Gemeinschaft jüdischer Sklaven in Ägypten unter der Herrschaft der ägyptischen Pharaonen. Im Buch Exodus lesen wir die Geschichte, wie der jüdische Prophet Mose von seiner Mutter Jochebed in einem Korb aus Schilfrohr im Fluss Nil ausgesetzt wird, nachdem der Pharao die Ermordung jüdischer Kinder angeordnet hatte, aufgrund der Besorgnis über die Zahl der Juden oder Israeliten, die zu dieser Zeit in Ägypten lebten. Mose wird daraufhin gefunden und in den Haushalt des Pharaos aufgenommen, wo er die Zuneigung des ägyptischen Königs gewinnt, aber mit dem leiblichen Sohn des Pharaos in Konflikt gerät. Schließlich erkennt er, dass er ein Israelit ist und führt sein Volk aus Ägypten, indem er das Rote Meer teilt, während die Truppen des Pharaos versuchen, ihn zu verfolgen. Die Debatte über Ramses betrifft die Frage, ob er der regierende Pharao im Buch Exodus sein könnte oder ob es sein leiblicher Sohn war, der Moses Rivale wurde. Es gibt jedoch keinen substanziellen Beweis für diese Spekulationen. Das Buch Exodus versucht nicht, die historischen Figuren zu identifizieren, die zu dieser Zeit in Pharaonen-Ägypten involviert gewesen sein könnten, und die Historizität der Ereignisse im Alten Testament ist natürlich auch offen für Spekulationen. Daher haben verschiedene Autoren spekuliert, dass eine Vielzahl von Pharaonen, die vom 17. Jahrhundert vor Christus bis zum 12. Jahrhundert vor Christus regierten, der Pharao des Buches Exodus oder sein leiblicher Sohn gewesen sein könnten. Eine ungewöhnlich hohe Zahl von Menschen hat darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Pharao um Ramses II. Handeln könnte, was in mehreren prominenten Hollywood-Verfilmungen über das Leben von Moses, besonders in Die 10 Gebote von 1956, wo Ramses von Yul Brynner gespielt wurde, dargestellt wird. Diese Darstellungen sind weitgehend darauf zurückzuführen, dass Ramses der bekannteste Pharao dieser Zeit war, seine Herrschaft war lang und er war in militärische Eroberungen im Levante-Gebiet involviert, was mit der Unterdrückung der Israeliten übereinstimmen würde. Trotz dieser Aspekte gibt es jedoch keine historische Grundlage für die Annahme, dass Ramses II. Der Pharao des Buches Exodus ist. In der Tat könnte es sogar passend sein, dass Ramses mit dem biblischen Pharao des Exodus identifiziert wird. Schließlich verkündet die Geschichte von Mose, dass das Schicksal Ägyptens durch die Behinderung der Rückkehr der Israeliten in ihre angestammte Heimat und die Gründung eines neuen Königreichs dort besiegelt ist. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass das neue Königreich Ägypten kurz nach Ramses Herrschaft schnell in eine Periode des dramatischen Niedergangs eintrat. Ab etwa 12.000 vor Christus wurde der östliche Mittelmeerraum, das Levante-Gebiet und angrenzende Gebiete von einer Reihe von Angriffen einer mysteriösen Konföderation kriegerischer Völker getroffen, die typischerweise als die Seevölker bezeichnet werden. Bis heute gibt es keinen Konsens darüber, wer diese Völker waren oder woher sie kamen, obwohl plausibel spekuliert wird, dass sie aus dem westlichen Mittelmeerraum kamen, möglicherweise aus Italien, Teilen Südfrankreichs oder dem nordwestlichen Balkan. Woher sie auch immer kamen, was wir wissen, ist, dass der Ansturm dieser Neuankömmlinge zusammen mit der Ankunft anderer kriegerischer Völker wie der Dorer aus Nordgriechenland zu dieser Zeit eine unmittelbare Bedrohung für die Welt des späten Bronzezeitalters darstellte und die Gesellschaften des neuen Königreichs Ägypten in den folgenden Jahrzehnten zu destabilisieren begann. Was folgte, wird in der Geschichtsschreibung der antiken Welt typischerweise als der Zusammenbruch der Bronzezeit bezeichnet, da die mächtigen Staaten, die die Region über mehrere Jahrhunderte dominiert hatten, entweder dramatisch verfielen oder kollabierten. Das Hethitische Reich zerfiel im Verlauf des 12. Jahrhunderts vor Christus in mehrere kleinere Staaten, während das bronzezeitliche Mykene und die minoische Zivilisation auf Kreta fast vollständig zerstört wurden. Auch das neue Königreich Ägypten trat in eine Periode des ausgeprägten Niedergangs ein, überlebte jedoch als eine substanzielle politische Entität, wenn auch viel geschwächt und durch Bürgerkriege zersplittert sowie in seiner territorialen Ausdehnung reduziert. Dies spiegelte wider, was auch anderswo geschah. Der Handel brach im Bronzezeitalter über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten zusammen, und die Wirtschaft war so stark beeinträchtigt, dass ganze Städte verlassen wurden und viele Regionen von Hungersnöten heimgesucht wurden, sodass viele Historiker der Antike diese Zeit als das dunkle Zeitalter der antiken Welt bezeichnen, ähnlich wie nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches fast zwei Jahrtausende später. Was als dritte Zwischenzeit in der ägyptischen Geschichte bekannt ist, folgte auf das Ende des neuen Königreichs, als neue regionale Mächte begannen, das übrig gebliebene Pharaonen-Ägypten zu dominieren, wobei einige von ihnen aus Nubien im Süden stammten. Das Grab von Ramses II. Wurde im späten 19. Jahrhundert entdeckt. Dies war eine Zeit, in der die Ägyptologie, die Wissenschaft vom Pharaonen-Ägypten, ihre erste Blütezeit erlebte, nachdem die ägyptischen Hieroglyphen mit Hilfe des Rosetta-Steins entschlüsselt worden waren. Das Grab des großen Pharaos wurde 1881 in Deir el-Bahari in der Nähe von Theben entdeckt, zusammen mit einer größeren Sammlung königlicher Gräber aus der Zeit des Neuen Reiches. Wie fast alle anderen Pharaonengräber war auch das von Ramses im Laufe der Geschichte geplündert worden und enthielt nicht die reichen Schätze, die 40 Jahre später von Howard Carter im Grab von Tutanchamun gefunden wurden. Das Grab von Ramses ist jedoch dennoch bedeutend, insbesondere eine Reihe von Inschriften auf dem Sarg, die Ramses verschiedene Namen und Titel auflisteten und auch eine Inventarliste seiner Begräbniswaren enthielten. Die Inschriften belegen außerdem, dass Ramses nicht sofort in Deir el-Bahari bestattet wurde, sondern zunächst im Grab seines Vaters, Seti I., beigesetzt wurde. Er blieb dort für die nächsten 80 Jahre, bis das Grab Mitte des 12. Jahrhunderts verlegt wurde. Besonders merkwürdig daran ist, dass Ägyptologen heute glauben, dass die holz- und bemalte Totenmaske sowie der Sarg, die in Ramses neuem Grab verwendet wurden, tatsächlich aus dem Grab eines seiner fast unmittelbaren Nachfolger. Horemheb, dem letzten Herrscher der 18. Dynastie, wiederverwendet wurden. Es ist auch offensichtlich, dass in den folgenden Jahren Renovierungen an Ramses Grab durchgeführt wurden, was darauf hinweist, dass die alten Ägypter die Gräber der verstorbenen Pharaonen nicht einfach für alle Zeiten versiegelten, sondern einige dieser Gräber als Heiligtümer betrachteten, die erhalten und, wenn möglich, verbessert werden sollten. Nicht überraschend, angesichts des Ausmaßes des Bauprogramms, das er überwachte, ist Ramses der II. Weiterhin regelmäßig Gegenstand von Studien des alten Ägypten und neuen archäologischen Projekten. Im Fall von Abu Simbel war sein Tempel hier sogar Teil eines der außergewöhnlichsten Umsiedlungsprojekte, die je unternommen wurden. In den 1950ern beschloss die neue Regierung unter General Abdel Nasser, der nach der ägyptischen Revolution von 1952 die Macht übernommen hatte, den Bau eines riesigen Staudamms in Assuan, um künftig die jährlichen Überschwemmungen des Nils zu kontrollieren, von denen die Landwirtschaft des Landes so stark abhing. Die daraus resultierenden Überschwemmungen und die Schaffung des später als Lac Nasser bekannten Stausees in der Nähe des Damms hätten Abu Simbel überflutet. Daher beantragte die ägyptische Regierung 1959 bei der UNESCO, den Tempel zu verlegen. Dieser Antrag wurde genehmigt und in den folgenden Jahren übernahmen mehrere schwedische Ingenieurfirmen das Projekt im Auftrag der ägyptischen Regierung. Die Arbeiten waren äußerst komplex, da Abu Simbel nicht aus Steinblöcken gebaut, sondern in eine Felsenwand gemeißelt wurde. Der Tempel wurde gerettet, indem ein riesiger Schnitt in den Berghang gemacht und der Tempel dann Stück für Stück an einen Standort mehrere hundert Meter landeinwärts und deutlich höher verlegt wurde. Heute überblickt Abu Simbel den Nil immer noch, wie es seit über 3 Jahrtausenden der Fall ist, jedoch aus einem anderen Blickwinkel und an einem anderen Ort. Aufgrund der Länge seiner Herrschaft und ihrer Bedeutung hat Ramses auch in der modernen Popkultur eine bedeutende Rolle gespielt. Zum Beispiel war Norman Mailers Ancient Evenings, das 1883 veröffentlicht wurde, ein riesiger fiktiver Bericht über das pharaonische Ägypten, der an einem Abend im späten 12. Jahrhundert vor Christus spielt, aber in dem die Charaktere wiederholt über die Herrschaft von Ramses der II. Sprechen. Die Schlacht von Kadesh ist ein zentrales Thema des Werks. Ramses war auch das Thema von Werken des bekannten historischen Romanschriftstellers Christian Jack, während er auch die Hauptfigur in Anne Rice's The Mummy ist. Ebenso taucht er in vielen Hollywood-Verfilmungen über das alte Ägypten auf. Doch sicherlich die bemerkenswerteste populärkulturelle Referenz an den Sieger der Schlacht von Kadesh erschien vor 2 Jahrhunderten im Gedicht Ozymandias des romantischen Dichters Percy Bysshe Shelley, der griechischen Name von Ramses. Hier verwendete Shelley Ramses als Beispiel dafür, wie alle großen Herrscher dem Niedergang oder dem Tod geweiht sind. Es sollte in erster Linie eine Reflexion von Shelley über Napoleon Bonaparte sein, der nur wenige Jahre vor Shelleys Schreibzeit in Frankreich und Europa die Macht verloren hatte. Aber Shelley benutzte Ramses als seine Analogie, da zu dieser Zeit in London die Nachricht kursierte, dass das britische Museum gerade einen der kolossalen Köpfe des Pharaos aus dem Ramesseum erworben hatte. Shelleys Wiederholung der Inschrift, die einst das Grab schmückte. Mein Name ist Ozymandias, König der Könige. Schaut auf mein Werk, ihr Mächtigen, und verzweifelt. Gehört wohl zu den berühmtesten Zeilen der Poesie des 19. Jahrhunderts. Ramses II. Oder Ramses der Große war wohl der größte aller Pharaonen des alten Ägypten, von denen es über 170 in 3 Jahrtausenden gab. Seine Herrschaft ist für viele Dinge bemerkenswert, Aus politischer und militärischer Sicht erweiterte er das ägyptische Reich auf den größten Punkt, den es seit der Herrschaft von Thutmosis dem III. Zwei Jahrhunderte zuvor erreicht hatte, als Ägypten seine größte Ausdehnung erlangte und einen großen Teil des Levante-Gebiets, Syriens und Teile Mesopotamiens eroberte. Ramses tat dies vor allem, indem er die Hethiter besiegte, die mit Ägypten um die Vorherrschaft über die reichen Küstenstädte Kanaan und Syrien wie Tyros und Sidon kämpften. Der Höhepunkt seines Erfolgs in dieser Hinsicht war der Sieg in der Schlacht von Kadesh und der ewige Vertrag von 1259 vor Christus. Doch nicht nur hier war Ramses militärisch erfolgreich. Zu Beginn seiner Herrschaft kämpfte er auch gegen die Scherden, die Seepiraten, die die Nordküste Ägyptens über viele Jahre hinweg geplagt hatten, bevor er den Thron bestieg. Später führte er Feldzüge nach Westen, entlang der Mittelmeerküste, in Richtung Libyen. Schließlich dehnte er im Süden den Einfluss des Ägyptischen Reiches weiter den Nil hinunter aus, bis in das heutige Sudan, das damals als Nubien bekannt war. Das Reich des Ramses II. Im Neuen Reich war eines der mächtigsten Reiche der Antike. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass Ramses die Bedeutung, die ihm in den Studien des alten Ägypten und unter den Ägyptologen zukommt, durch seine eigene Selbstinszenierung erlangt hat. Ramses war einer der ersten großen Propagandisten der Geschichte. Es gab keinen Erfolg, den er auf dem Schlachtfeld erzielte, oder Aspekt seiner Herrschaft, den er nicht in Stein verewigte, damit er für Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende in Erinnerung blieb. So finden wir zum Beispiel, dass er Stelen und andere Markierungen im Nildelta und im Levante-Gebiet errichtete, um seine Siege über die Hethiter und die Scherdenpiraten der Welt und den kommenden Generationen zu verkünden. Aber es war sein Bauprogramm in Orten wie Luxor, Saqqara und vor allem Abu Simbel, weit unten am Nil in der Nähe von Assuan, das ihm sein größtes Erbe sicherte. Hier verkündete er in Stein seine Größe als Herrscher, seine Bindung an den Sonnengott Ra und seine vielen militärischen Erfolge. Doch obwohl diese Bauwerke vielleicht auch Akte der Propaganda waren, lässt sich ihre Brillanz nicht leugnen. Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts war Ramses größte Leistung wohl die Errichtung dieser prächtigen Tempel, Statuen und Obelisken im ganzen Land Ägypten vor fast 3500 Jahren.